Anschlag auf Corona-Aufklärung. So ungeniert wollen CDU, BSW und Linke die Aufarbeitung ausbremsen. Muss es erst Tote geben? Berlin und Wien schauen weg, während Netanyahu unsere Soldaten angreift. Und nach Attacke gegen auf 1. FPÖ-Mediensprecher rechnet mit ORF ab. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Eine Grundregel der Politik lautet, wenn du eine Entwicklung nicht verhindern kannst, dann stell dich an ihre Spitze und lenke die Ereignisse. Genau nach diesem Grundsatz will das politische Establishment in Deutschland nun wohl die Corona-Aufarbeitung beeinflussen. Jüngstes Beispiel ist ein Antrag der Partei Die Linke im Bundestag. Deren Parlamentsgruppe fordert eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Politik. Auffallend ist jedoch, was Die Linke als Ziel der Kommission formuliert. Zitat: Pandemic Preparedness. Notwendige Investitionen für den Umgang mit der nächsten Pandemie. Bereits zuvor hatten CDU und BSW in Thüringen einen Corona-Untersuchungsausschuss beantragt. Auch dieses Gremium soll laut Antrag unter anderem Schlussfolgerungen für eine künftige Pandemie herausarbeiten. Unter Kritikern der Corona-Politik stoßen diese Vorhaben auf Kritik. Der Brandenburger AfD-Abgeordnete Lars Hünig sagte gegenüber auf 1, Zitat: Nachdem die RKI-Protokolle offen sind, ist es für mich völlig unverständlich, wie die Linke an widerlegten Lügen der Politik festhalten kann und dann auch noch glaubt, damit Vertrauen wiederherstellen zu können. Und auch auf einem Festival in Thüringen wurde das am vergangenen Wochenende diskutiert. Die Teilnehmer hatten offenbar wenig Hoffnung auf eine Aufarbeitung.
In diesem Gebäude wird er tagen, ein Corona-Untersuchungsausschuss im Erfurter Landtag. Und selbst dieser Mann ist dafür. Mario Vogt, CDU-Chef im Freistaat. Seine Partei beantragte den Ausschuss Hand in Hand mit dem BSW. Vera Lengsfeld ist ehemalige Bundestagsabgeordnete, selbst aus Thüringen, und widmet sich seit Jahrzehnten dem Schutz der Grundrechte. Im Gespräch mit auf 1 zeigte sie sich über eine wirkliche Aufklärung der Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre jedoch skeptisch.
Na, das kommt immer drauf an, wer da aufklärt. Und wenn die CDU Thüringen irgendwas aufklärt, bin ich sehr misstrauisch. Ich glaube nicht, dass da viel dabei rauskommt.
Das Schießhaus in Weimar, nur 28 Kilometer von Erfurt entfernt. Auf dem Festival, einem jährlichen Treffen kritischer Künstler und Intellektueller, sorgten die geplanten Ausschüsse durchaus für Diskussionen. Die Medizinrechtlerin Beate Bahner blickt kritisch auf den Antrag von BSW und CDU. Sie übersetzt den Willen beider Parteien hinter einer Corona-Aufarbeitung damit, dass die Zeiten von Pandemien doch noch nicht vorbei sein könnten.
Das bedeutet, das wird keine Aufarbeitung, das wird sozusagen eine Konditionierung auf Dauerpandemien, wie es die WHO mit ihrem Pandemievertrag plant, wie es auch die UNO mit ihrem Zukunftspakt und den Dauerschocks plant.
Ob es strafrechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen der Gesundheitspolitik während der Corona-Jahre geben wird, darüber war man sich in Weimar nicht einig. Der Publizist Walter van Rossum sieht keine Chance für eine Art Corona-Tribunal. Allein die große Anzahl der Täter mache dies unmöglich.
Da sind nicht ein paar Fehler passiert, sondern das war der Systemkollaps, und zwar auf allen Gebieten. Und das nicht nur das System, sondern die in das System involvierte Menschen waren viel zu viele, als dass wir jetzt sagen könnten, gut, das sind ein paar namhafte, die machen wir jetzt, klagen wir an oder so.
Und tatsächlich, bislang gibt es keine Anklagen, nicht einmal Untersuchungsverfahren, geschweige denn Ermittlungen. Der Mediziner Gunter Frank ist dennoch optimistisch, dass der Rechtsstaat eines Tages nicht nur Masken- und Impfverweigerer verfolgt. Auch wenn er einräumt.
Es wird natürlich so laufen wie immer, dass man ein paar halt freigibt, ja. Und viele andere werden mit dem blauen Auge davon kommen. Ich muss auch nur an den Kontergan-Skandal denken. Aber dennoch wird es irgendwann vor Gericht landen müssen, weil es ist ganz klar ein Verstoß gegen das Recht.
Doch das ist die zentrale Frage der Macht und in wessen Händen diese liegt. Michael Esfeld, Wissenschaftsphilosoph, sieht den Auftrag zur Veränderung nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft.
Die WHO, die EU, wer auch immer das sein mag, die UNO, wir hatten das gestern mit ihren schönen Zielen, die können nur reden. Das Einzige, was mir Probleme macht, ist derjenige, der mir die Polizei ins Haus schicken kann. Nur der kann Zwang ausüben. Da muss ich ansetzen. Lass die alle reden.
Weimar und Erfurt zeigen, das oppositionelle Lager, das durch die bürgerliche Freiheitsbewegung entstand, muss sich entscheiden. Zurück in die Vergangenheit blicken, um nach Aufklärung zu suchen, oder nach vorn, um alte Strukturen zu überwinden und neue entstehen zu lassen, auch ohne Aufklärung.
Auf 1 hat auf dem Festival in Weimar mehrere wichtige Interviews geführt, die Sie in der kommenden Woche in unserem Programm finden. Die Corona-Aufklärung in der Slowakei ist offenbar massiv behindert worden. Das sagte der zuständige Regierungsbeauftragte Peter Kottler laut der Zeitung SITA. Wörtlich erklärte er, der Zugang zu den Datenbanken wurde durch nicht vorhandene Daten eingeschränkt, die wahrscheinlich nach den Wahlen 2023 absichtlich gelöscht wurden. Mit dem Covid-Bericht will der Untersuchungsbeauftragte die mRNA-Injektionen stoppen. Dabei führte er eine ganze Reihe nachgewiesener Impfschäden an, wie etwa Krebs, plötzlichen Herztod, Fehlgeburten, Nervenschäden, DNA-Veränderungen, Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen. Er bezeichnet die experimentellen Injektionen als Biowaffe und fordert eine Entschädigung für die Opfer. Sieht so Aufarbeitung aus? Bei einem Symposium mit dem vielsagenden Titel »Nach der Pandemie ist vor der Pandemie« sagte Christian Drosten, Chef-Virologe der Charité, ungeachtet aller mittlerweile bekannten Ergebnisse der RKI-Protokolle:
Wir wissen, was wir getan haben. Das ist auch jetzt im Nachhinein noch richtig. Es wird beim nächsten Mal natürlich auch wieder notwendig sein.
Im Anschluss schildert er wieder bedrohliche Szenarien, wie die nächste Pandemie verlaufen könnte. Weiter behauptet er auch noch, dass mit den Maßnahmen 60.000 Menschen in Deutschland gerettet worden seien. Allein in der sogenannten ersten Welle. Doch erst kürzlich war er einer weiteren Lüge überführt worden. In einem Interview sagt er: Ich habe nie eine Impfpflicht gefordert. Doch in einem Schreiben mit der Forderung nach einer berufsbezogenen Impfpflicht der Leopoldina steht ein Name an erster Stelle. Christian Drosten. Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen krankgeschrieben wie in den Jahren 2022 und 2023. Und auch in diesem Jahr wird mit einem neuen historischen Höchststand gerechnet. Denn bereits jetzt liegen die Krankmeldungen so hoch wie im gesamten Vorjahr. Dabei steht die Erkältungssaison erst bevor. Doch warum sind die Deutschen auf einmal kränker als je zuvor? Der Rekordanstieg erfolgte ab dem Jahr 2022, also genau ein Jahr nach der Einführung der experimentellen mRNA-Injektionen. Bereits mehrere Studien der Cleveland Klinik hatten gezeigt, dass ihre Mitarbeiter umso häufiger an Covid erkrankten, je öfter sie dagegen geimpft waren. Knapp einen Monat nach Schulbeginn sorgen die zahlreichen Missstände an den heimischen Bildungseinrichtungen beinahe täglich für Schlagzeilen. Steigende Gewalt, mangelnde Deutschkenntnisse und eine Überforderung des Lehrpersonals sind nur einige der Probleme, die an österreichischen Schulen längst zum Alltag geworden sind. Kein Wunder, zeigen aktuelle Zahlen des österreichischen Integrationsfonds doch eine immer stärkere Überfremdung. Gerade in Städten. In Wien liegt der Anteil von Schülern mit nicht deutscher Muttersprache etwa bereits bei 52%. Im Brennpunktbezirk Favoriten sogar bei 73%. Doch auch in der steirischen Hauptstadt Graz liegt dieser Anteil bei Pflichtschülern im Schnitt bei 54%. Parallel dazu steigt die Anzahl der sogenannten außerordentlichen Schüler, die aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht regulär unterrichtet werden können. So versteht etwa ein Drittel der Wiener Erstklässler nicht genug Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können. Für lieben Besuch soll man sich bekanntlich Zeit nehmen. Das ist ein Gebot der Höflichkeit. Und so machten es am Freitag auch die Berliner. Wenn auch eher unfreiwillig. Weshalb, weiß Martin Müller-Mertens.
Ist das nicht schön? Endlich ist unsere Spree mal so richtig blau. Nein, nicht die Wasserfarbe zugegebenermaßen, aber die ganzen Polizeiboote, die hier geradezu hektisch hin und her fahren. Sogar Jetskis der Ordnungshüter habe ich gesehen. Und auf der anderen Seite des Flusses, da haben sie abgesperrt. Da ist kein Durchkommen. Immerhin, die Berliner Polizei bewegt heute erstmal den Mund und dann den Gummiknüppel. Also es ist durchaus anders als bei den Corona-Demonstrationen. Und warum das alles? Naja, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, ist in der Stadt. Eigentlich wollte er ja Joe Biden treffen, aber der ist nicht gekommen. Also muss er Vorlieb nehmen mit Olaf Scholz, dem Kanzler, und seinem Verteidigungsminister Boris Pistorius, der in den nächsten Jahren 105 neue Leopard-Panzer sich liefern lassen will. So wird es jedenfalls in der Presse kolportiert. Ob die dann gleich in die Ukraine gehen, das wissen wir nicht. Dort sollen angeblich 18 der teuren Kriegsgeräte bereits zerstört worden sein, mit denen die Ukraine ja ganz sicher den russischen Aggressor aus dem Land treiben wollte. So hat es Zelensky jedenfalls versprochen gehabt. Die Berliner, die haben vom Besuch vor allem eine ganze Menge Stillstand. Jedenfalls die, die den Nahverkehr der Hauptstadt immer dann nutzen, wenn er gerade mal fährt. Und das ist bei Besuchen selten der Fall. Als Zelensky das letzte Mal hier war, da gab es bei der S-Bahn den totalen Netzausfall wegen Staatsbesuchs. Ja, so wurde es wirklich bezeichnet. Da wurde einfach mal alles dicht gemacht. Und auch heute warnt die Verkehrslenkung Berlin bereits vor stundenlangem Stillstand auf der Schiene. Warum kommt Zelensky vom Flughafen mit der S-Bahn in die Innenstadt? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht müssen die Schienen ja freigemacht werden für die Panzer, die Richtung Osten rollen. Also Pistorius, neue Leoparde auf dem Sprung. Die S-Bahn steht, die Panzer rollen und Volodymyr Zelensky, ich hoffe, er springt nicht vor Trunkenheit, vor Siegestrunkenheit in die Spree. Das könnte jedenfalls erklären, warum hier auch eine Menge Polizei und Rettungstaucher sind.
Trotz tödlicher Gefahr weigern sich die Regierungen Deutschlands und Österreichs immer noch, ihre UNO-Soldaten im Libanon abzuziehen. Das geht aus Antworten der Verteidigungsministerien in Berlin und Wien gegenüber auf 1 hervor. Ein Ressortsprecher in Berlin sagte unserem Sender, Zitat: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir nichts Neues zu berichten. Ein Ministeriumssprecher in Wien beantwortete eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion einsilbig mit dem Wort Nein. Zuvor hatte Israels Regierung den Abzug der Friedensmission UNIFIL gefordert. Wenige Stunden darauf kam es erstmals zu direkten Angriffen. Dabei wurden 2 Soldaten der Friedensmission verletzt, als ein israelischer Panzer auf einen Beobachtungsturm der internationalen Truppen schoss. Jean-Pierre Lacroix, der Chef der UNO-Verbände, schätzte daraufhin die Sicherheit für die Blauhelmsoldaten als, Zitat, zunehmend gefährdet ein. Und zur drohenden Kriegsgefahr und dem ungebremst stattfindenden Great Reset hat auf einen Chefredakteur Stefan Magnet gestern Abend eine umfangreiche Sendung präsentiert. Er nimmt eine detaillierte Lageeinschätzung vor, wonach die Gefahr eines dritten Weltkriegs so groß sei wie noch nie. Magnet warnt eindringlich davor, den Iran zu unterschätzen, da dieser bis an die Zähne bewaffnet sei.
Wir können ein offizielles Statement wiedergeben und das ist die Aussage des Sprechers des iranischen Parlaments. Und er sagte, wenn Sie wüssten, was für Sie vorbereitet wurde, würden Sie jetzt aufhören, die stolze Nation Iran zu bedrohen hinsichtlich der Drohungen seitens Israel und der USA, man möge den Iran weiter angreifen. Und tatsächlich, iranische Medien berichten zahlreich, auch ausländische Medien, allerdings zurückhaltender, dass im Iran rund 500.000 ballistische Raketen lagern sollen, also ein Tausendfaches von dem, was letzte Woche aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurde, nämlich 180 Raketen. Die Raketenlager, die der Iran auch regelmäßig propagandistisch zur Schau stellt, die er auch der Öffentlichkeit mit Videomaterial zugänglich macht, ist mehr als abschreckend, muss man sagen. Es handelt sich teilweise um Hyperschallraketen, die auch jetzt zum Einsatz gekommen sind. Hyperschallraketen, die auch in der Luft noch steuerbar sind, damit sie ihr Ziel treffen oder Luftabwehrmaßnahmen ausweichen können. Diese Hyperschallraketen ziehen mit über 18.000 km/h pro Stunde über den Himmel. Es sind absolute Vernichtungswaffen und der Iran hat sich hier massiv eingedeckt aufgrund der ständigen Bedrohungsszenarien im Nahen Osten, sagt der Iran. Israelische Politiker werfen dem Iran natürlich vor, dass er sich diese Waffen besorgt hätte, um Israel zu vernichten, was er bis jetzt nicht getan hat. Diese 180 Raketen letzte Woche führten zu einem erheblichen Schaden in Israel. Stellen wir uns nur vor, was passieren würde, wenn Tausende solcher Raketen losgelassen werden würden. Die ganze Region und damit auch Israel würde in Schutt und Asche liegen.
Die vollständige Sendung "Es ist leider kein Spiel, Krieg droht, Great Reset" findet statt. Von Stefan Magnet finden Sie unter www.auf1.tv. In einer Sendung des Ö1 Mittagsjournals wurde auf 1 als rechtsextremer Verschwörungssender gebrandmarkt. Gleichzeitig offenbarten die Neos ihre Zensurgelüste. Darauf hat nun auch FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker reagiert, der den Beitrag als Zitat schamlos und Ausdruck einer völligen Realitätsverweigerung bezeichnet. In einer Presseaussendung äußerte er wörtlich: "Das kommt genau von jenem zwangsfinanzierten Staatsmedium, das derzeit wegen einem politisch bestellten Interview in den Schlagzeilen und vor Gericht steht. Darüber hinaus wurde durch Recherchen des Magazins Dossier bekannt, dass die ÖVP jahrelang massive politische Einflussnahme über den Leiter des Landesstudios Niederösterreich, Robert Ziegler, betreiben konnte." Doch eine entsprechende Anzeige der FPÖ wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauchs und Korruption wurde von der Staatsanwaltschaft St. Pölten nach nur 2 Tagen zu den Akten gelegt. Gegenüber auf 1 gab man an, dass sich, Zitat, kein Anfangsverdacht ergeben hätte. Christian Hafenecker vermutet dahinter den Einfluss ÖVP-naher Kreise. Er sagte wörtlich: "Die Geschwindigkeit der Justiz steht dabei in einem auffälligen Gegensatz zu der mehr als ein Jahr anhaltenden Vertuschung des Untersuchungsberichts zu Zieglers Machenschaften durch den ORF." Es ist vielleicht einer von Österreichs schönsten Adventsbräuchen. Der sogenannte Krampuslauf, bei dem in traditioneller Verkleidung die Passanten erschreckt werden sollen. Doch zumindest in Graz ist der Krampus nun vom Aussterben bedroht. Bereits das 5. Jahr in Folge sollen die Grazer auf ihren geliebten Umzug verzichten. Wurde dies zunächst noch mit den Corona-Maßnahmen begründet, beruft sich die inzwischen kommunistisch regierte Stadt nun auf finanzielle Engpässe. Was zweifellos auch auf Tatsachen beruht. Der Haushalt der Stadt Graz gilt bereits länger als angeschlagen. Doch wirklich überzeugend wirkt die Begründung nicht. Etwa wenn man bedenkt, dass die Stadt eine 500.000 Euro für den Bau eines 80 Meter langen Radweges am Joanneumring übrig hatte. Der Verdacht liegt nahe, dass dem von Kommunisten und Grünen dominierten Stadtrat die Pflege der eigenen Kultur schlicht keinen Cent wert ist. Die Bürgermeisterin Elke K. von der KPÖ wollte uns gegenüber keine Stellungnahme abgeben. Die ausstehende Regierungsbildung hat das politische Österreich in dieser Woche intensiv beschäftigt. Wie ist der aktuelle Stand und welchen Einfluss könnten die Landtagswahlen in Vorarlberg am kommenden Sonntag haben? Darüber informiert auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer in seinem Kommentar.
Wer wird die kommenden 5 Jahre hier hinter mir im Bundeskanzleramt am Ballhausplatz sitzen? Wahlsieger Herbert Kickl oder Wahlverlierer Karl Nehammer? Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ja, wie berichtet, bislang noch keinen offiziellen Regierungsauftrag vergeben und von einer Pattsituation gesprochen. Die FPÖ soll deshalb ab nächster Woche Gespräche mit ÖVP und SPÖ führen, um Klarheit herzustellen, ob eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen unter Kickl tatsächlich abgelehnt wird. Viele Beobachter stellen jedoch die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens in Frage, denn Karl Nehammer hat erst gestern wieder betont, dass das, was er vor der Wahl gesagt habe, auch danach gelte. Doch noch ist tatsächlich nichts in Stein gemeißelt, denn in Österreich wird wieder gewählt. Bereits am kommenden Sonntag schreitet man im westlichsten Bundesland Österreichs in Vorarlberg wieder zur Urne und könnte dort dem System den nächsten Schock versetzen. Zwar wird die FPÖ aller Voraussicht nach nicht als stimmenstärkste Kraft hervorgehen, aber dennoch massive Zugewinne verzeichnen können, während die schwarz-grüne Landesregierung mit herben Verlusten zu rechnen hat. Der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ wird sich in der einstigen Hochburg der Volkspartei also drastisch reduzieren. Bereits bei den Nationalratswahlen lag dieser bei lediglich 2%. Und weil das Verhältnis zwischen ÖVP und Grünen nach 5 Jahren der gemeinsamen Regierung, wie schon auf Bundesebene, stark angeschlagen ist, räumen viele Beobachter der FPÖ realistische Chancen auf eine Regierungsbeteiligung ein. Würde das eintreten, dann wäre Vorarlberg nach Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich bereits das 4. Bundesland, in dem FPÖ und ÖVP gemeinsam regieren. Und auch in der Steiermark, wo am 24. November gewählt wird, ist eine Fortführung der aktuellen schwarz-roten Regierung alles andere als sicher. All das könnte den politischen Druck auf Karl Nehammer in den kommenden Wochen erhöhen, seinen Kurs der Brandmauer gegen Herbert Kickl aufzugeben und die ÖVP auch auf Bundesebene in eine Koalition mit der FPÖ zu führen. Doch unabhängig davon, vom aktuellen Ausgrenzungskurs profitieren vor allem die Freiheitlichen selbst. Denn eine aktuelle Umfrage bescheinigt ihnen 33% Zustimmung. Ein Zugewinn von mehr als 4% im Vergleich zum Wahlergebnis von vor 2 Wochen. Die FPÖ hat aktuell also keinen Grund, in Sachen Regierungsbildung in Hektik zu verfallen.
Werden in der Europäischen Union künftig patriotische Politiker von Wahlen ausgeschlossen? Eine solche Entwicklung fürchtet die rumänische EU-Abgeordnete Diana Iovanovic-Șoșoacă. Die 48-Jährige war zuvor nachträglich von der Kandidatenliste für die Präsidentschaftswahl in ihrem Land gestrichen worden. In einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb sie: Auf der Grundlage dieses Präzedenzfalls sollen andere Kandidaten aus den EU-Ländern sowie andere souveränistische Parteien in Europa verboten werden. Iovanovic-Șoșoacă gehört der EU- und NATO-kritischen Partei SOS Rumänien an und kam in Umfragen zuletzt auf 12% der Stimmen. Von den Wahlen ausgeschlossen wurde sie durch das oberste Gericht Rumäniens. 4 der 5 beteiligten Richter wurden von den regierenden Sozialdemokraten bestimmt. Ist dieses Verhalten einer Diplomatin angemessen? Am Vorabend des deutschen Nationalfeiertags eskalierte die deutsche Botschafterin in Ungarn. Ein Verhalten, für das sie sogar von Außenminister Péter Szijjártó einbestellt wurde. Doch was ist genau passiert? Das berichtet auf 1 Ungarn-Korrespondent Jan Meinka, der an dem betreffenden Abend selbst vor Ort war.
Dann fing sie plötzlich hardcore an, die ungarische Regierungspolitik zu kritisieren. Und mit einer Wortwahl, wo man mit den Augen und schlackern konnte. Sie sprach über die ungarische Regierungspolitik. Und da in diesem Zusammenhang verwendete sie die Worte Provokationen, riskantes Spielchen, Theater, was sie auch dann effekthascherisch auf Ungarisch übersetzte, Színház. Das Ganze sei ein Gerede und es sei eine politische Wette mit ungewissem Ziel. Also sie hat das richtig in die Tonne getreten. Die ungarische Regierungspolitik. Bis hierhin hat sich diese Behauptung verstiegen. Die ungarische Regierungspolitik verfolge keinen anderen Zweck, als Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von Ungarn zu säen. Also, dass Orbán eventuell die Regierung den Zweck verfolgt, Frieden zu schaffen oder Wohlstand für die Bevölkerung zu erhöhen, lässt überhaupt nicht gelten. Angeblich hat Orbán nur den Zweck, die Vertrauenswürdigkeit von Ungarn zu unterminieren. Und das gipfelte in der Aufforderung an das Publikum, also über die Regierung hinweg, hat sich direkt an das Publikum gewandt mit der Bitte, den Regierungen, den Freunden, Familien, Arbeitskollegen und so weiter, aber auch den Parlamentsabgeordneten und Regierungsvertretern mal die Meinung zu geigen und zu sagen, dass das so nicht geht. Lassen Sie uns das versuchen. Also es war ein ganz klarer Versuch der Delegitimierung, die Regierung, die irgendwie dahin gekommen ist, von dem Volk zu trennen. Und wenn man sich die ganze Brisanz mal verdeutlicht, muss man sich einfach mal so das vorstellen, was wäre, wenn jetzt, wir haben jetzt bald den 23. Oktober, Nationalfeiertag, wenn da der ungarische Botschafter in Berlin sich ans Publikum wenden würde und sagen würde, ja, die Politik der Ampel oder der Altparteien ist nicht gut für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, was nicht gut ist für Ungarn, es ist nicht gut für die ungarische deutsche Freundschaft, bitte rücken Sie das gerade, bitte gehen Sie, nehmen Sie, greifen Sie Ihre Abgeordneten, greifen Sie Regierungspolitiker an, sagen Sie ihnen, dass Sie das nicht wollen. Also wenn das war ungefähr dieses Kaliber, dass man sich direkt an das Volk wendet, das Volk aufwiegelt, das ist politischer Aktionismus. Und das natürlich sollte ein Diplomat nicht tun.
Welches Nachspiel das Verhalten der deutschen Diplomatin haben könnte, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Jan Meinka auf www.auf1.tv. Nur einen Tag nach dem Verbot der Regenbogenfahne vor dem Bahnhof von Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern hat Oberbürgermeister Silvio Witt seinen Rücktritt zum Mai angekündigt. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte der Politiker bei Facebook. Zuvor hatte er die Regenbogenfahne hissen lassen und weder die Stadtverordneten noch die Verwaltung informiert. Für die Angestellten kam der Schritt nach Informationen unseres Senders völlig überraschend. Der AfD-Fraktionsvorsitzende von Neubrandenburg, Peter Fink, bezeichnete die Art und Weise dieser Kommunikation gegenüber auf 1 als Respektlosigkeit. Erst am Mittwoch hatte das Stadtparlament beschlossen, dass auf dem Bahnhof der Stadt keine Regenbogenfahne mehr gehisst werden darf. Für den Antrag des Ratsherrn Tim Großmüller stimmten die AfD, das BSW sowie zwei regionale Wählerinitiativen. Witt ist selbst homosexuell und hat sich für sogenannte Diversität und Weltoffenheit eingesetzt. Die von woker Ideologie getränkte Inszenierung der Oper Sancta Susanna aus dem Jahr 1922 an der Stuttgarter Staatsoper hat bei den Zusehern Brechreiz ausgelöst. Und zwar ganz buchstäblich. Die homoerotischen und sadistischen Darstellungen und der Einsatz echten Blutes auf der Bühne waren gar manchem Besucher zu viel. Nach Angaben der Staatsoper wurde bei der Aufführung nicht weniger als 18 Personen übel. In 3 Fällen musste sogar der Notarzt gerufen werden. Insbesondere gläubige Gäste dürften verstört gewesen sein von der Darstellung der nackten, blutverschmierten, gekreuzigten Nonnen. Der Auftritt eines weiblichen Jesus fiel dagegen schon fast nicht mehr ins Gewicht. Nach über 20 Jahren Grabungsarbeiten ist in der ägyptischen Stadt Asyut das Grab einer altägyptischen Priesterin freigelegt worden. Die Ruhestätte ist reich geschmückt und mehr als 4000 Jahre alt. Gefunden wurden unter anderem 2 aufwendig dekorierte Holzsärge. Der Fund zeigt, welche Faszination antike Kulturen auch nach vielen Jahrtausenden noch auf die Menschen ausüben. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.